Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, jedes Mal, wenn ich die Geschichte vom Turmbau zu Babel lese oder höre, kommen mir zwei Gedanken, ja, die fast schon ketzerisch sind. Der erste Gedanke ist dieser. Also ich finde es super, dass nicht alle Welt einerlei Zunge und Sprache besitzt. Ich empfinde die Fülle der menschlichen Sprachen als eine Bereicherung und nicht als eine Strafe. Ich liebe andere Sprachen und Fremdsprachen spielen in meinem Leben und Denken eine große Rolle und das seit frühester Kindheit. Zugegeben, das Zusammenleben der Völker wäre weitaus einfacher, unkomplizierter, wenn sie alle nur eine Sprache sprechen. Aber in gewisser Weise haben wir ja dieses Problem auch schon längst gelöst, indem wir nämlich alle oder die meisten Englisch sprechen oder eben eine andere Sprache, Fremdsprache, mit der wir uns überall oder an vielen Orten verständigen können. Das ist der erste ketzerische Gedanke. Der andere aber ist dieser. Jene Leute aus unserer Geschichte haben ja nicht nur einen Turm gebaut, sondern sogar eine ganze Stadt. Und auch das gefällt mir, denn ich bin ein echter Stadtmensch, ein richtiger Stauderer, wie man bei uns sagt. Und ich liebe nicht nur München mit seinen 1,5 Millionen Einwohnern, ich liebe auch noch manch andere Metropole auf unserem Planeten. Ja, und wenn es in all diesen Städten und Metropolen einen Turm gibt oder irgendein anderes hohes Gebäude, von dem man dann alles überblicken kann, dann ersteige ich diesen Bau, Eiffelturm in Paris, den Obelisken in Washington und so weiter und so fort. Und überhaupt waren es wir Christen, die wie niemand zuvor damit angefangen haben, Türme zu errichten, Kirchtürme. Und ich finde, das ist eine echt gute Idee. Denn wie langweilig sähe doch die Skyline von München etwa aus ohne diese Türme. Man denke nur an diesen herrlichen Blick, den man vom Monopteros aus genießen kann oder vom Olympiaberg, da war ich gestern mit meiner Sabine. Diese herrliche Skyline, was wäre die ohne die Türme? Nein, Türme sind was Tolles und das sind sie auch für Menschen, die nicht ganz schwindelfrei sind und sie lieber von unten bewundern. Ja, soweit meine beiden ketzerischen Gedanken zu unserer Turmbaugeschichte. Aber jetzt kommt Gott. Gott sieht die ganze Angelegenheit mit anderen Augen. Nein, Gott hat auch nichts gegen Städte und Türme. Wohl aber was gegen Menschen, die sich aufmandeln, die ihre gottgegebene Intelligenz und Kreativität dazu missbrauchen, sich über ihren Schöpfer zu erheben. Es gibt da eine Formulierung in unserem Genesis-Text, die ist wirklich von zentraler Bedeutung. Die bringt das Problem, das Gott mit diesen Leuten von Babel hat, auf den Punkt. Die sagen nämlich, Lasst uns einen Turm bauen, dass wir uns einen Namen machen. Ja, aber ist es denn so schlimm, wenn Menschen sich einen Namen machen, wenn sie bekannt und berühmt werden, wenn sie es in unsere Geschichtsbücher schaffen? Gibt es nicht auch in unserer Kirchengeschichte Personen, gläubige Menschen wie etwa Paulus und Luther oder Paul Gerhard, deren Namen wir bis heute kennen und nennen, weil sie sich nämlich einen Namen gemacht haben? Nein, es ist bestimmt keine Schande, berühmt zu werden, berühmt zu sein. Die Frage stellt sich nur, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass dieser oder jene es geschafft haben, ins Who is Who zu gelangen. Hat er sich selbst groß gemacht? Oder war es doch eher Gott, der ihn dazu auserwählt und dazu befähigt hat? Liebe Geschwister, das Schöne unter anderem an der Bibel ist ja, dass es tausenderlei Verbindungslinien gibt zwischen den einzelnen Geschichten und dass wir eifrige Bibelleser ständig neue Verbindungen entdecken können, oft erst nach Jahren und Jahrzehnten. Und auch besagte Formulierung, sich einen Namen machen, steht nicht etwa unvermittelt oder zufällig in Vers 4. Nein, diese Formulierung besitzt ein klares Pendant nur ein Kapitelchen weiter, das heißt in Kapitel 12 des ersten Buches Mose. Geht es um die Berufung des Abraham. Und es ist interessant, dass Gott da zu Abraham sagt, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Liebe Geschwister, merkt ihr den Unterschied zwischen den beiden Geschichten? Auf den kommt es nämlich an. Einmal sind es Menschen, die ganz groß rauskommen wollen und sich dafür mächtig ins Zeug legen. Und das andere Mal ist da ein Mann, Abraham, der keinerlei Ambitionen besitzt. Wer so die Geschichten kennt, sieht, der Mann ist eher zurückhaltend, fast phlegmatisch. Das ist kein Ehrgeizling. Ja, aber diesem Mann gibt Gott ganz unverhofft und unvermittelt die Zusage, ich will dir einen großen Namen machen. Und nebenbei gesagt, Abraham hat tatsächlich einen ganz großen Namen in der Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tag. Er wird nicht nur bei den Juden verehrt und erinnert, nicht nur bei uns Christen, sondern sogar bei den Moslems. Das muss man erst mal hinkriegen. Aber er hat es nicht hingekriegt. Das hat Gott geschenkt. Ich will dir einen großen Namen machen. Liebe Geschwister, in unserer deutschen Sprache sagt man ja von bestimmten Menschen, dass sie ehrgeizig sind. Ehrgeizig, eigentlich ein merkwürdiges Wort. Ich weiß nicht, ob ihr jemals über dieses Wort nachgedacht habt. Da geizt also jemand mit Ehre. Natürlich nicht mit der eigenen, ganz im Gegenteil, sondern mit der anderen. Der Ehrgeizige fährt die Ellenbogen aus und rennt los, drängt dabei die anderen zur Seite, beraubt sie ihrer Ehre, nur damit er als Erster ins Ziel kommt. Ich würde aber nach all dem bisher Gesagten behaupten, dass der Ehrgeizige nicht nur die anderen Mitmenschen um ihre Ehre bringt, sondern letztlich auch Gott. Er probiert es zumindest. Der Ehrgeizige fragt nicht nach Gottes Willen, beziehungsweise er fragt nicht danach, ob Gott ihm einen großen Namen machen will. Nein, er nimmt die Sache selbst in die Hand, so wie die Leute von Babel. Gott aber möchte, dass wir zuallererst ihm die Ehre geben, dass wir seinen Namen groß machen. Das ist sogar unsere Berufung. Und dann überlegt sich Gott, ob wir auch noch unter den Menschen einen großen Namen bekommen sollen. Was aber absolut sekundär ist, was absolut keine Voraussetzung ist für ein erfülltes, glückliches Leben. Nein, ich möchte kein Promi sein. Ich möchte nicht auf die Titelseite der Bunten. Nein, ich brauche keinen großen Namen. Das nebenbei gesagt. So, und jetzt muss ich noch die Kurve kriegen hin zum heutigen Pfingstfest. In einem Kommentar, den ich dieser Tage gelesen habe, das mache ich ja normalerweise nicht, aber mal ist es ja auch ganz interessant, was die lieben Kollegen und Kolleginnen so erzählen oder meinen. In diesem Kommentar habe ich gelesen, die Turmbaugeschichte sei eine Anti-Pfingstfest-Geschichte. Oder anders ausgedrückt, die Pfingstgeschichte des Lukas ist quasi der Kontrapunkt, das Gegenstück, die Aufhebung der Turmbau-Story. Und das in doppelter Hinsicht. Petrus und die Jünger, die suchen nämlich an jenem Tag nicht ihre eigene Ehre, sondern sie suchen die Ehre Gottes. Sie machen nicht ihren Namen groß. Ich bin der Simon Petrus und ich bin ganz wichtig. Nein, sie machen nicht ihren Namen groß, sondern den Namen von Jesus Christus. Schaut in den Text, da könnt ihr genau das nachlesen. Und gerade darin sind sie uns ein Vorbild. Für jeden Einzelnen von uns hier und für die gesamte Kirche. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der diese beiden Geschichten miteinander verbindet, ist natürlich das Thema Sprache. Durch die Sprachverwirrung dort in Babel entstand Uneinigkeit und Trennung unter den Menschen. Durch das Sprachwunder von Jerusalem dagegen entsteht eine neue Einigkeit und Einheit. Zumindest unter denen, die nach Gott und nach seiner Ehre fragen. Zitat: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Und doch hören wir sie in unseren jeweiligen Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Das ist doch die Quintessenz der gesamten Erzählung. Der Heilige Geist hebt jegliche Sprachbarriere auf und auch andere mögliche Barriere. Er führt alle gläubigen und gottesfürchtigen Menschen wieder ganz neu zusammen zu einem gemeinsamen Lobpreis und zu einer weltweiten Kirche aus allen Völkern, Rassen und Nationen. Damals hat es begonnen. Ja, und das kann man bis zum heutigen Tag erleben. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das bereits erlebt haben. Ich erinnere mich noch gut, wie ich im Oktober 1985, ist eine Weile her, wie ich da nach Portugal kam, mit null Kenntnissen in der portugiesischen Sprache, nichts. Ja, und wie ich dann einen Gottesdienst besuchte, der Assembleia de Deus, das ist in Englisch und wesentlich bekannter unter diesem Namen, das sind die Assembly of God, eine ursprünglich amerikanische Freikirche. Ich besuchte also diesen Gottesdienst und natürlich habe ich praktisch nichts verstanden. Aber ich habe eines gespürt in diesem Gottesdienst: Das hier sind meine Geschwister. Wir haben denselben Glauben. Tja, und dann wurde ich nach vorne gebeten, um mich vorzustellen und um ein Glaubenszeugnis abzulegen. Ich warne euch, bei Assembly of God ist das so. Nur Vorwarnung, wenn man da in Gottesdienst geht, du bist neu, kannst sicher sein, wenn sie dich entdecken, du musst ein Zeugnis geben. Das ist mir später dann in Brasilien passiert, also inzwischen, ja, so ist. Und auch mir ist das damals so passiert. Ja, und als ich dann da vorne stand, da redete ich genau von diesem Eindruck, von dieser Erfahrung der Glaubenseinheit über Sprachbarrieren hinweg. Nein, ich habe damals nicht angefangen, Portugiesisch zu reden. Ich muss euch enttäuschen, dass dieses Wunder ist nicht geschehen. Aber da gab es eine junge Dame, die heute längst mehrfache Großmutter ist. Ich treffe sie jedes Jahr noch in Portugal. Und diese junge Dame hat mein Zeugnis damals übersetzt. Aber, und das ist für mich immer besonders schön, und das möchte ich euch auch noch sagen, es war genau in dieser Kirche, in dieser Gemeinde, wo ich dank der sonntäglichen Gottesdienste, der Lieder und vor allem der Predigten und Lesungen nach und nach Portugiesisch gelernt habe. Es gibt keinen besseren Ort, um eine Fremdsprache zu lernen, als in der Kirche. Ja, das ist besser als Babbel oder jede andere Sprachenschule. Und ich kann euch nur sagen, gerade den jungen Leuten, wenn ihr, was weiß ich, nach der Schule mal ins Ausland geht, ich meine, es gibt tausend gute Gründe, in die Kirche zu gehen, aber das ist ein weiterer. Geht in die Gottesdienste. Das ist der beste Ort, um eine Sprache zu lernen. Du weißt, um was es geht. Der Predigttext kannst du ja dann in deiner deutschen Bibel nachschlagen. Und jetzt fängt er an, da zu predigen. Und da sagst du, ja, 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 ja. Wunderbare Erfahrung. Ja, Heiliger Geist und Sprache, neue Sprache, die gehören unbedingt zusammen. Bis zum heutigen Tag. Halleluja und Amen. Amen. Bevor die Lobpreisgruppe uns weiterführt im Lobpreis, es gibt die Möglichkeit zur Segnung hinten im Brautraum. Renate und Sabine warten dort auf euch.